ARD.
Jo, Leute, was geht ab? Das sind wieder die Bromance-Daddies.
Bromance-Daddies.
Pure Man-Daddies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Nick, schön, dass wir hier zusammengefunden haben.
Das freut mich auch sehr. Wie ist denn dein Status? Wie lange hältst du denn noch durch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache so lang, wie ich kann, okay? Also ihr Lieben, ich hole euch mal kurz das Boot und auch dich. Wir haben noch nicht vorher gequatscht. Ich war ja gerade, ich hatte meine erste Schönheitsoperation hinter mir. Und zwar hatte ich so einen unschönen, ja, so ein Lipom, glaube ich, nennt man das richtig, Lipödem. Ich weiß nicht genau, was der richtige Begriff ist. Ein gutartiger Tumor am Hals. Ich neige dazu. Ich hatte das schon häufiger, dass so sich irgendwie Haare oder Stiche verkapseln und das dann zu so kleinen Fettgeschwulsten wird, die unter der Haut sind und rausgeschnitten werden, ja, sollten. Müssen eigentlich nicht, ja,
also
sollten.
So als Laie würde ich sagen, so ein kleiner Knubbel.
Ja, ein kleiner Knubbel, genau.
Kann man
ja
so sagen?
Ich hatte davon am Rücken schon mal einen größeren Knubbel. Der war dann tatsächlich so, ich neige ja auch zum Übertreiben, aber sagen wir mal so Hühnerei groß. Wahrscheinlich die Hälfte. Aber das war, der wurde rausgeschnitten, einfach weil der groß war und offensichtlich auch ein bisschen gewachsen ist. Und der am Hals jetzt, den habe ich jetzt, keine Ahnung, bestimmt seit 2 Jahren oder so, oder vielleicht sogar noch länger, 3 Jahren. Und am Anfang war der nur, sah halt aus wie ein Pickel. Und jetzt hat er mich dann irgendwann doch sehr genervt, weil ich glaube, der ist auch ein bisschen gewachsen. Und manchmal, wenn so der Schatten draufgefallen ist, dann wirkte der wirklich gigantisch. Und dann habe ich mir irgendwann mal meinen Mut zusammengenommen quasi, habe einen Termin beim Arzt gemacht und die Frau sagte, ja, sowas muss man immer rausschneiden lassen, das muss überprüft werden, nicht, dass das ein bösartiger Tumor ist, zahlt ja auch die Krankenkasse. Und heute war dann der Termin und ich bin blöderweise, also so Operationen sind nicht meine ganz große Leidenschaft, also ich glaube von niemandem natürlich, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und seitdem steigere ich mich da rein. Ich habe die ganze Zeit währenddessen versucht mir zu sagen, es ist doch quasi nur ein größerer Pickel. Ja, der wird betäubt, aber da wird ein Stich gemacht und ja, da wird es zugenäht. Aber während ich dann da auf dieser Liege saß und dann kriegst du erst so ein Betäubungsspray und dann kamen die Betäubungsspritzen und dann muss ja diese Betäubungsspritze muss erstmal einwirken, weißt du? Dann wirst du allein gelassen in diesem großen OP-Saal und bist dann 10 bis 15 Minuten, liegst du da oder vielleicht sogar 20 Minuten, weiß ich nicht. Und ich habe gemerkt, wie die Gedanken gekreist sind und plötzlich hatte ich so kalten Schweiß auf der Stirn und die ganze Zeit dachte ich mir so, Alter, wirklich? Ja, ich dachte die ganze Zeit so, was ist denn bei dir los, Junge? Das ist doch nur so ein kleines Ding. Aber irgendwie auch diese Stelle am Hals, das ist wirklich eine doofe Stelle für so eine OP, weil du zu viel davon mitbekommst, weißt du, es ist so nah an allem dran. Und ja, dann kam sie, hat angefangen zu schneiden und zu schnibbeln und fragte dann auch, die kriegen es ja mit, ne? Die wissen genau, okay, das ist ein Patient. Und irgendwann fragte sie, geht's ihm noch gut? Und ich so, ich glaube, mein Kreislauf sackt gerade ein bisschen ab. Und dann hat sie die Arzthelferin geholt und die haben mich dann so quergestellt. Also ich habe wirklich mit dem Kopf nach unten gestellt. Da meinte sie, damit das Blut halt wieder in den Kopf zurückläuft. Und das hat sehr geholfen. Also es hat wirklich sehr geholfen. Und es hat auch geholfen, dass ich kurz vorher auf Instagram so Videos gesehen habe zu Atemtechnik, damit man sich selbst beruhigen kann. Also 3 Sekunden ganz tief einatmen und 6 Sekunden langsam ausatmen. Hat auch geholfen, um mich ein bisschen zu beruhigen. Und ich finde es selbst, wenn ich es so ausspreche, finde ich es so schwachsinnig, weil es war keine große OP. Die hat, ja, also es war ein bisschen größer als gedacht wohl, weil sie es tiefer und größer ausschneiden musste als ursprünglich geplant, weil es halt nach unten so ein bisschen gewuchert ist. So. Deswegen ist jetzt auch dieses Pflaster und alles, was ich da jetzt habe, ist riesig groß. Und sie meinte auch, die Betäubung hält bis Nachmittag. Danach könnt's schon zwicken. Unbedingt in der Nacht Ibuprofen nehmen oder Schmerztabletten. Unbedingt kühlen. Deswegen habe ich jetzt auch so ein Kühlpad mir mit einem Schal umgeschnallt quasi. Aber an und für sich in der OP-Welt, ja, diese Operation in Anführungsstrichen, hat, glaube ich, wenn es 5 Minuten gedauert hat, war es lang. Da ist es eine kleine Geschichte. Und trotzdem schaffe ich es immer, mich da reinzuschaffen bis zum Geld nicht mehr. Du könntest fragen, aber woran liegt das bitte? Frag mich das doch mal.
Aber woran liegt das bitte?
Ich darf nicht so viel lachen. Ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst vor den Schmerzen, die kommen werden, weil noch bin ich ja betäubt. Weil ich mein, oh.
Ja, sollen wir nicht verschieben? Wir können doch auch mal einen Tag später veröffentlichen. Nee, also das sagt
jetzt. Ich bin ja knallhart. Ich bin irgendwas zwischen knallhart und richtiges Weichei. Knallhart finde ich jetzt aufzunehmen. Weichei ist Angst vor den Schmerzen zu haben, die dann kommen. Naja. Aber ich, also, weil du gerade gefragt hast, woher das kommt. Ich darf nicht so lachen. Ich versuche mich zu kontrollieren. Hör auf zu lachen.
Oh mein Gott.
Okay. 6 Sekunden aus. 3 Sekunden. Hör auf!
Das tut mir leid. Aber das ist einer der witzigsten Momente seit langem. Entschuldigung.
Okay, hab's wieder. Also ich neige ja zu diesen Dingern. Und das letzte Mal war ich in Frankfurt bei einer Hautärztin, die mir das rausgemacht hat. Ich hatte so ein Ding an der Schulter und eins am Kopf. So. Und beide habe ich bei ihr rausmachen lassen. Und das am Kopf war unangenehm, aber okay, sage ich mal. Und jedem, dem ich gesagt habe, ja, ich habe da so ein Ding am Kopf, bin zur Hautärztin, habe innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen und den OP-Termin eine Woche drauf war so, was, krass, wie schnell kriegt man denn bei der einen Termin? Wahnsinn, Wahnsinn. So, Kopfding. Kein Problem. Dann kam das Schulterding, habe ich da auch rausmachen lassen. Und da habe ich dann rausgefunden, warum man so schnell bei ihr einen Termin bekommt. Weil ich glaube, also vor allem das Betriebsklima war ein bisschen anstrengend, vor allem für den Patienten. Die hat mich halt betäubt, ja. Und dann ist sie weggegangen, dann hat sie mich, glaube ich, vergessen, weil die war definitiv eine halbe Stunde weg. Dann lag ich auf dieser Liege mit betäubter Schulter und sie kam nicht wieder. Irgendwann kam sie wieder und war auch so ein bisschen so, So, weißt du, so versucht zu verdrängen, dass sie vergessen hat, dass ich da liege, so gefühlt. Und ich übertreibe. Ja. Aber während der OP war das dann auch tiefer als gedacht. Und offensichtlich brauchte sie so eine Schlinge, um das irgendwie einmal umzustülpen und von unten dann wegzuschneiden. Und dann hat sie die Auszubildende, die da war, so angekackt, warum die denn die falsche Schlinge, die falsche Größe dahingelegt hat und bla bla bla. Und dann hat das ewig gedauert, bis die die richtige Schlinge geholt hat, weil die irgendwie, die war nicht steril, da musste die noch irgendwie sauber, was weiß ich, ja. Und das hat ewig gedauert. Und als sie das nächste Mal wieder da dran gegangen ist, habe ich mal so, ich spüre was, weil ich habe halt ganz deutlich gemerkt, wie so eine Schnittbewegung, wie von so einer Schere an der Schulter passiert, ja. Das hat nicht wehgetan, aber du hast es halt gemerkt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich da so reinschaffe. Einfach, weil das wirklich eine sehr ungeile OP-Erfahrung war. Und ich immer erwarte, dass
das nochmal kommt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und auch vorher wollte ich dir nur widersprechen. So ganz mini ist es jetzt auch nicht, dass es niemanden bocken sollte, dass da was passiert. Es ist durchaus okay, da Respekt zu haben und mit der Erfahrung erst recht. Also kann ich verstehen. Und boah, ich hasse das, wenn so die Azubis oder Assistenten angekackt werden in einem Laden. Beim Zahnarzt habe ich es auch schon mal erlebt. Furchtbar sowas. Wie kann man wirklich so sein? Ich meine, man steckt nicht drin, wenn du es irgendjemandem wirklich 100 Mal erklärt hast. Wir haben ja selber Kinder. Dann verliert man auch mal irgendwann die Geduld. Das verstehe ich schon auch. Aber in so einem Erwachsenenumfeld, finde ich, sollte man sich schon echt im Griff haben und das nicht rauslassen.
Ja, vor allem, wenn die Patienten das dann halt mitbekommen, ne? Das ist schon sehr, sehr unprofessionell, ist, glaube ich, da das richtige Wort. Ich bin erstmal aufgestanden, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es so langsam anfängt, ein bisschen weh zu tun. Hä?
Also ich bin wie auf einer Achterbahnfahrt hier und wir alle, also du hast uns alle im Rucksack sozusagen, keine Ahnung, was jetzt noch kommt, aber es ist schon, also cool, dass du es probierst und sag bitte Bescheid, wenn es dir schlechter geht, dann können wir gerne das an der Stelle pausieren oder kürzer machen, die Folge, dann funktioniert
das
auch.
Das ist tough, oder?
Ja. Schon tough, ja.
Finde ich auch.
Finde ich tough.
Ich bin.
Kannst du dir auf die Schulter.
Solange es auf dem Hals ist.
Genau. Aber du hast noch einen Hals, ja? Oder ist, also der Kopf sitzt jetzt nicht direkt auf den Schultern?
Na, sie hat im Zuge dessen natürlich ein bisschen mehr weggeschnitten, weil ich das optisch schöner fand, ja. Dann haben wir so eine kleine Straffung gemacht, eine Halsstraffung. Alles mal zurückgezogen.
Das, Ach so, ja. Ich dachte, wenn man den ganz wegnimmt, dann könnte man nicht mehr so sehr Nackenschmerzen haben. Oder,
weißt du? Das war so geil, weil sie sagte, also ich habe gefragt, wie ist das denn, wenn sie das da rausschneiden, ja? Wird da eine Narbe bleiben? Und sie guckt mich an, ja klar, da bleibt eine Narbe, Logo. Aber kein Problem, ich lege die Narbe in die Falte. Und ich so, was für Falten? Oh Gott. Nicht lachen.
Der erinnert mich ein bisschen an LOL, da habe ich gerade die letzte Folge geguckt, wo es ja auch nicht erlaubt ist zu lachen. Da macht jeder so unterschiedliche Geräusche, um das Lachen zu vermeiden. Teddy hatte, glaube ich, in einer der ersten Folgen immer so
ja.
Und das ist bei uns auch so ein geflügeltes Wort geworden mittlerweile oder so eine Tonlage quasi, wenn man versucht, sich zu beherrschen.
Bei LOL, ich habe die aktuelle Staffel nicht mehr geguckt, ich bin irgendwann ausgestiegen. Ich habe das Gefühl, dass die so Promi-mäßig immer weiter nach unten gehen. Also es sind jetzt nicht mehr die A-A-A-A-A-A-Promis, sondern es geht so ein bisschen runter. Es sind immer so ein, zwei Leute dabei, die man so gar nicht kennt. Gefühlt. Könntest du dir das vorstellen, wenn sie irgendwann mal so an ganz Unbekannte gehen, da mitzumachen?
Also da müssten schon noch sehr viele Folgen kommen, dass wir auf den Radar rutschen. Ich finde das Format witzig, habe ja schon mal gesagt, Bully habe ich satt. Also ich würde es gerne ohne Bully gucken. Er macht schon gut, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen, diese aufgesetzte Art. Alle anderen sind irgendwie so natürlicher, ehrlicher, witziger und er liest halt seine Skripte aus den 80ern vor oder seine Gags vielmehr. Witzig wäre es, da mitzumachen, aber ich habe halt keine, also ich kann ja nicht auf Knopfdruck lustig sein, so wie manche, die da halt eine Nummer machen. Die
sind wirklich lustig,
die wirklich da was vorbereiten und performen und sowas, also das ist ja nicht unsere Kunst. Welt.
Ich lache halt gern, ich lache sehr gerne, aber ich kann schlecht andere auf Knopfdruck zum Lachen bringen, damit bin ich schon raus. Und ich bin unbekannt.
Also wir sind auf allen Ebenen unqualifiziert. Aber wenn du dich am Hals vorher operieren lässt, hast du eine Chance, lange drin zu bleiben.
Das könnte meine Stand-Up-Show sein, dass ich das nochmal Revue passieren lasse. Was, wisst ihr, ich wurde mal am Hals operiert. Da konnte ich nicht richtig lachen. Noch lache ich innerlich, aber was, wenn die Schmerzen kommen, ey. Ich habe die ganze Zeit über war mein Ohr noch so leicht betäubt. Und das läuft jetzt offensichtlich, geht jetzt schon nach unten, weil mein Ohr fühle ich wieder. Oh.
Okay, das wird ja so Stück für Stück kommt das Ganze zurück. Ich soll dir übrigens, bevor ich das vergesse, noch liebe Grüße sagen. Unsere Hebamme ist da gerade bei uns zu Besuch.
Kind Nummer 3?
Stimmt, hätte man denken können. Nee, die hat mittlerweile ja selber 2 Kinder und wühlt sich durch unsere Klamotten, die zu klein sind.
Cool, ey. Sag mal ganz liebe Grüße zurück. Schon ewig nichts mehr gehört.
Grüße von Leon! Sie hat es nicht gehört. Wir sind im Gespräch.
Ich frage mich, ob Hebammen wirklich noch genau wissen, wer ihre quasi Klienten waren. Also die Mütter wahrscheinlich schon, aber die Väter vergisst ihr doch.
Ja, teilweise schon. Also es gibt so ein paar Familien, an die erinnert sie sich. Wir haben auch so ein bisschen erzählt, aber manchmal hat sie dann auch gesagt, oder hat die noch ein Kind? Oder war ich da bei beiden Kindern? Ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und bei anderen ist es halt voll präsent. Ist ja auch logisch. Ja, also
ein Job.
Krass, also. Ja, genau, ist ein Job. Auf der anderen Seite halt so nah an den Menschen auch dran, dass diese Geschichten länger haften bleiben. Und sie hat mir gerade noch erzählt, dass es ganz krass ist, weil sich die Gebührenordnung verändert hat für Hebammen und die jetzt in Zukunft, also die Beleghebammen, die also, wenn ich es richtig verstanden habe, fest in den Kreissälen angestellt sind, 20% weniger verdienen. Und das für viele bedeutet, dass sie sich ein neues Standbein suchen wollen oder müssen. Und der Job der Hebamme ist wohl gerade im Moment schon jetzt nicht in Gefahr, ist vielleicht übertrieben, aber es jetzt sind keine guten Nachrichten für Hebammen und für werdende Mütter und Familien, weil das führt wahrscheinlich nicht dazu, dass jetzt noch mehr Leute sagen, jawohl, auf den Job habe ich so richtig Bock.
Einfach so.
Ja, genau. Also was jetzt da exakt dahinter steht, ist jetzt nicht in dem Sinne recherchiert oder dass ich alle Hintergründe kenne, aber sie hat mir das gerade ziemlich dramatisch geschildert und betrifft nicht nur sie, sondern mehrere Hebammen, ich meine sogar bundesweit, weil sie auch von Bayern gesprochen hat, müsste man nochmal nachgucken, aber das wäre vielleicht auch was, Christoph, was wir in der nächsten Folge dann mal auflösen können, weil das betrifft ja auch einige, die hier zuhören. vielleicht auf das nächste Kind hoffen oder schon schwanger sind, jemanden kennen, wie auch immer, oder noch gar keine Kinder haben und hier zuhören, dass man da zumindest mal weiß, was abgeht.
Das finde ich ja durchaus dramatisch, ehrlich gesagt. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das in Deutschland noch passieren kann, dass du einfach mal 20% weniger Gehalt bekriegst, weil in die Richtung, wie begründet man das? Also eigentlich geht es ja nur in die andere Richtung mit Gehaltsanpassungen, Inflationsausgleich und so weiter. Und dann hast du natürlich als Hebamme auch einen Job, wo du dir sehr krass überlegen musst. Also wenn jetzt alle Beleghebammen in Deutschland sagen würden, wir machen ja mal einen Streik, ist wahrscheinlich damit Berufsethos und sowas auch schwierig zu vereinbaren, weil die brauchst du ja bei Geburten. Ja. Kannst ja nicht, können ja nicht sagen, wir streiken jetzt. Wir können halt heute keine Geburt.
Nee, ganz genau. Richtig, wenn mal einen Tag lang keine Autos gebaut werden, dann tut es zwar der Wirtschaft weh und den Leuten, die eine Woche länger warten, aber ja genau, sonst kannst du das nicht so richtig bringen. Schon schwierig. Und übrigens hat sie noch erzählt, dass die Haftpflicht jedes Jahr teurer wird und auch wirklich unglaublich hohe Summen, weil du dich natürlich für alle Gefahren oder Schicksale, die so kommen können, auf die niemand hofft, vorbereiten oder absichern musst. Und dann musst du erstmal eine Versicherung finden, die das halt übernimmt, wenn da bei so einer Geburt was schief geht. Und dementsprechend müssen Hebammen da auch richtig hinlatzen und werden zur Kasse gebeten, um sich da zu versichern.
Aber das überrascht mich jetzt nicht, dass Versicherungen teuer werden. Das ist mein Deutschland.
Ja, aber die Summen sind schon nochmal andere. Vielleicht können wir ja nochmal bei ihr nachhaken oder ein bisschen was nachlesen. Ich finde, das irgendwie bewegt mich gerade, nachdem wir da länger gesprochen haben. Aber lass uns ein bisschen über Verpeilung sprechen. Darum soll es ja in dieser Folge gehen. Würdest du sagen, dass du selber ein verpeilter Mensch bist?
Verpeilt würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin kontrolliert verpeilt, dahingehend, dass ich mir bewusst bei manchen Dingen keinen Kopf mache. So, aber ich bin jetzt keiner, der Dinge verschusselt. Weißt du, so dieses Verschusseln, das mache ich eigentlich quasi nicht, würde ich sagen. Wie siehst du das von außen? Du fragst so, als hättest du eine andere Einschätzung?
Nee, finde ich auch nicht, dass du jetzt der Prototyp von einem Verpeilo bist. Das nicht. Du also machst ja schon viele Gedanken, kontrolliert, machst jetzt nicht so alles blind drauf los und machst dir keinen Kopf. Also kann ich bestätigen.
Und du?
Ja. Ich lasse halt gerne mal so Sachen liegen. Also ich verliere durchaus Zeug. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt zweimal hintereinander so AirTags geschenkt bekommen von meiner Frau, weil sie genervt war davon, dass ich immer meinen Geldbeutel und meinen Schlüssel gesucht habe. Und jetzt habe ich halt verpeilt, die Batterie zu wechseln und kann es dementsprechend auch nicht mehr orten. Also ich habe den Schlüssel zwar wieder gefunden, aber man müsste mal die Batterie wechseln. Und gerade hatte ich zum Beispiel einen Fall, der mich sehr ärgert. Das würde meiner Frau auch nicht passieren. Wir waren doch am Kindergeburtstag vom Boy, der mittlerweile 7 Jahre alt ist, in der Trampolinhalle und hatten dort einen Fehler gemacht bei der Buchung, weil wir nämlich einfach Einzeltickets gebucht haben für jedes Kind. Und vor Ort hat dann der Kerl an der Rezeption ganz freundlich gesagt, hier beim nächsten Mal macht ihr eine Gruppenbuchung, das ist nämlich günstiger. Da habe ich gemeint, voll geil, kann man das rückwirkend vielleicht noch ändern? Und das hat er tatsächlich gemacht, hat dann sozusagen die Buchung storniert und das, was überschüssig bezahlt war, konnte nicht ausbezahlt werden, sondern hat er mir halt als Gutschein gegeben, sodass man dann wann anders nochmal so als Familie da springen kann. So, wer hat den Gutschein verloren?
Oh, nee, so will ich nicht, dass die Geschichte ausgeht.
Ja, doch. Und ich habe schon zu meinem Sohn gesagt, auf dem Weg zur Schule vor ein paar Tagen, voll geil, wir haben noch einen Gutschein übrig. Kannst dir nochmal einen Freund suchen und wir gehen dann zusammen hin. Ja, geil, wann können wir denn heute? Ich so, jetzt muss ich das irgendwie erklären, dass ich diesen Gutschein verloren habe.
Ich bleib bei dem Positiven, was mich daran, was ich gut finde, dass das ist doch kundenorientiert. Sowas finde ich total geil. Also eigentlich hat ja das Unternehmen keinen Nachteil dadurch, wenn du diesen Gutschein dann vor Ort einlöst, weißt du? Also das Geld bleibt ja trotzdem bei ihnen, aber du wirst die Geschichte erzählen und sagen, ey, das war so gut, da kann man nochmal hingehen. Finde ich geil, sowas liebe ich.
Genau, so muss man denken, weil das bleibt in guter Erinnerung, also bei mir persönlich und ich rede natürlich auch dann darüber. Solche Moves sind einfach schlau. Ja. Genauso wie ich gedacht habe, wenn du ein Kaffee bist. Oder
du
ein
bist
Restaurant.
Ein Kaffee. Stell dir vor, du bist ein Kaffee. Es kommen Leute in dich herein. Ups, Kaffee verschüttet. Was machst du?
Dann würde ich so viel Energie verwenden, um die Toilettenräume schön zu machen.
Was meinst du?
Also, ich komme deshalb drauf, weil ich in einem Café war, also ein Bäcker-Café, der wirklich sehr gute Backwaren hat, wo ich regelmäßig war und habe immer geschwärmt. Oh, der hat so geiles Zeug, der hat so geiles Zeug. Und jetzt musste ich einmal auf Toilette. Ihr wisst ja, ich muss sehr selten auf Toilette, aber in dem Fall war es mal so. Und habe dann mein Zeug gekauft und habe gesagt, kann ich es kurz hier liegen lassen? Ich würde eben noch auf Toilette und dann nehme ich alles mit. So, ja, ja, klar, kein Problem. Lauf da rum. Und es war wirklich so runtergekommen. Also nicht nur so jetzt irgendwie einfach ein älteres Gebäude, wo man, ich verstehe auch, dass nicht jeder neu fließen kann in einem Bad, aber es war alles voller Spinnenweben, voller Schmutz. Es standen mehrere Körbe und Eimer auf dem Boden. Die Toilette war nicht sauber. Es gab 2 Seifenspender und in keinem war Seife drin. Und die Rollwegen mit den Blechen, wo neue so Pizzateilchen drauf waren, standen direkt in der Tür vor der Toilette. Also nicht nur, dass ich da so vorbei mich schlängeln musste, da gehen halt, ich bin halt so ein bisschen ein Keimmonk, ja, dass ich dann denke, die kleinen Tröpfchen und so von der Toilette, wenn da jemand fertig ist, die fliegen halt auch aufs Essen. Das war nicht abgedeckt. Und da denke ich mir so, ey, umgekehrt, wenn das richtig schön ist, wenn das toll ist, große Spiegel, hell, alles aufgeräumt, geputzt, vielleicht noch so ein angenehmes Duftspray, da komme ich sau gerne hin. Also ist so ein Grundbedürfnis, jetzt nicht so, dass es eine besondere Erkenntnis von mir wäre, dass Toiletten wichtig sind, aber warum sind die Toiletten oft so schlecht? Es werden ja auch Möbel gekauft für den Essensbereich. Wenn ein Stuhl kaputt ist, dann kaufen die auch einen neuen Stuhl. Aber wenn der Toilettendeckel kaputt ist, dann wird kein neuer gekauft.
Das fühle ich total. Ich finde als Kunde, das ist vielleicht einfach so das Zeichen für den Kunden, dass du von der Hygiene, vom Hygienestandard der Toilette, des WCs, auf den Hygienestandard in der Küche auch schließen kannst. Weißt du, das ist einfach so ein kleines Service-Ding von Restaurants und Cafés für den Kunden. Und ja, wenn da die Teilchen auf dem Klo standen, kannst du dir vorstellen, wie es in der Küche aussieht, weil da sind dann halt auch die Klorollen und so weiter, ne? Ist ja klar.
Ganz genau.
Wie ist es mit verpeilten Kindern? Also treibt dich das manchmal zur Weißglut, wenn deine Kinder, der Boy und die Bambina, alles in der Gegend rumräumen und dann liegen lassen?
Ja, ja.
Oh, das tat ein bisschen weh.
Entschuldigung. Wobei die auch unterschiedlich sind. Also die Bambina, die räumt oft auf und legt ihre Sachen zurück oder auf den Tisch. Aber der Boy ist halt wie so ein Wirbel. Ich habe das mal einfach mal so spaßeshalber beobachtet und bin ihm unauffällig gefolgt. Der läuft halt durch die Wohnung, nimmt den Werkzeugkoffer von mir auf den Boden, nimmt er einen Teil, guckt es sich an, läuft es rum, legt es ins Wohnzimmer. Dann findet er dort ein Spielzeug von ihm, drückt drauf rum, läuft in der Zeit weiter, weil er also wirklich ungern und wenig sitzt, legt es dann auf den Essenstisch. Dann sieht er, draußen ist ja die Schaukel, geht in den Garten, lässt seine Schuhe bei der Schaukel liegen. Dann läuft er von da zurück auf den Fußballplatz, kickt mit dem Fußball, schießt den Fußball dann in die Wohnung rein. Dort findet er neue Sachen und ich übertreibe nicht.
Aber das ist ja jetzt nicht Verpeiltheit. Das ist ja tatsächlich so eine Art innere Unruhe, so klingt das. Eine Verpeiltheit ist ja für mich, wenn ein Kind eigentlich aufräumen möchte und das dann einfach vergisst und gar nichts danach macht. So, weißt du, das ist doch Verpeiltheit, oder?
Ja, okay. Ja, vielleicht. Vielleicht kann man so sagen, es ist ein fließender Übergang, weil das auch zum Beispiel beim Aufräumen passiert. Und er stand natürlich auch schon vor der Hauseingangstür morgens. Wir gehen ja immer zusammen zur Schule. Und da habe ich gesagt, bist du fertig? Er so, ja, alles da. Hat er halt keinen Schulranzen
okay.
auf.
Das ist
hat nicht mal gemerkt, dass er keinen Ranzen auf dem Rücken hat. Und aus unserer Sicht ist es nicht so viel, woran ein Kind denken muss, sich morgens fertig zu machen, weil es jeden Tag gleich ist. Aber ich verstehe schon auch, dass es insgesamt trotzdem viel ist. Es sind ja so viel Gedanken in alle Richtungen, dass es für ein Kind jetzt halt mit 6 oder 7 Jahren nicht so easy ist, dran zu denken, heute die Trinkflasche dabei zu haben, weil man nicht diese Checkliste im Kopf hat, wie wir Erwachsene. Ja.
Gleichzeitig ist es natürlich für einen Elternteil, das kennst du bestimmt auch, so ein krasser, satisfying Moment, wenn die Kinder dann mal an was gedacht haben. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kinder unterschiedlich sind. Der Big Leon ist erstaunlich organisiert und wenig verpeilt. Also ganz häufig ist der, wenn wir morgens in die Kita gehen, der mich anguckt so, Papa, wir sind noch nicht eingecremt. Ach so, ja, dann cremen wir euch noch ein, weißt du? Und der Little Leon ist nicht verpeilt, aber der lässt sich noch mehr so treiben. Der versucht noch nicht so selbst mitzudenken, wohingegen der Big Leon immer versucht so, der versucht fast so erwachsen zu sein, weißt du? Das ist ja schon auch eine Art erwachsen sein, wenn du mitdenkst, wenn du an sowas wirklich versuchst zu denken. Ich glaube, das kannst du ja von Kindern, die 4 sind, auch noch nicht erwarten, dass sie immer alles machen, dass sie dieses Kindsein ablegen. Das willst du ja auch gar nicht. Und gleichzeitig sind die Momente, in denen sie dann an sowas denken, für mich immer so krass so, wow, okay, oh, Gott, bin ich stolz auf dich fast. Weil wenn die beim ins Bett gehen zum Beispiel, ja, schaffen wir es mittlerweile, dass die Kinder sich selbst umziehen. Klar, muss man Geduld haben und so. Und am besten ein bisschen früher anfangen, weil sie dann doch nochmal was anfangen zu spielen oder sich nackig auf dem Teppich drehen und das irgendwie gerade schön finden, weil sie wahrscheinlich sonst zu wenig nackig sind. Aber sie schaffen es, sich selbst anzuziehen. Und der Big Leon geht noch so diesen Schritt weiter und legt dann seine getragenen Klamotten ordentlich zum Beispiel über den Stuhl. Ja, und keine Ahnung, seine benutzten Socken tut er halt in den Behälter, wo die getragenen Klamotten drin sind, ja. Und der Little Leon lässt einfach alles fallen. Das ist einfach so, auf links gedreht und es liegt einfach auf dem Boden. Und dann gehst du ins Bad und so, guck mal, hast du da was vergessen? Wolltest du das nicht noch zusammenräumen? Nö. ist auch okay für ihn. Er sagt einfach nö, weißt du? Und da sind wir so am überlegen, ab wann geht das eigentlich los, dass man sowas von den Kindern erwarten kann, dass sie eben nicht verschusselt, verpeilt sind?
Romance Daddy's Fact Sheet.
Warum sind Kinder überhaupt so kleine Schussels? Da haben wir Aussagen vom Psychologen Michael Thiel gefunden. Und der sagt, dass Verpeilungen erstmal an sich normal und eigentlich auch wichtig sind, weil es funktioniert so, unser Gehirn muss ständig überlegen, was ist denn jetzt gerade das Wichtigste, worauf fokussieren wir uns? Und Kinder schaffen das halt oft noch nicht, die richtigen Dinge zu priorisieren, also richtig aus Sicht der Erwachsenen. Ja. Das ist ja für sie trotzdem gerade das Wichtigste, zu hüpfen oder sich nackt auf den Teppich zu drehen. Dazu kommt, dass Kinder sich nicht so gut lange konzentrieren können wie Erwachsene, lassen sich leichter ablenken und deswegen neigen sie vor allem deshalb oft zu Verpeilungen in so Situationen, wo viel auf sie einprasselt. Zum Beispiel Umstellung von Krippe auf Kita oder auf Grundschule oder weiterführende Schule, was ja bei uns gerade, so würde ich sagen, immer noch die Phase ist. Das erste Schuljahr habe ich jetzt schon oft gehört, das dauert oft lange, bis man sich da an den Alltag gewöhnt hat. Und der Experte Andreas Engel sagt, das, was den Kindern wirklich wichtig ist, da sind sie oft fokussiert. Also Beispiel hier, wenn du mit einem Kind auf den Fußballplatz gehst und er hat richtig Bock zu bolzen, dann wird er danach auch den Fußball mit nach Hause nehmen, aber vielleicht die Jacke liegen lassen, die er vergessen hat, weil der Fußball halt im Mittelpunkt steht. Und solange das bei einem Kind ist, ist auch alles völlig in Ordnung.
Unsere Kinder würden nie vergessen, wenn du ihnen vor der Kita sagst, nach der Kita dürft ihr was schauen, würden sie nie vergessen. Wissen sie immer sofort. Du holst die ab, das Erste, was sie sagen, ist, Papa, wenn wir zu Hause sind, dürfen wir was gucken. 3 Folgen, Papa, 3 Folgen. Das haben sie immer auf dem Schirm.
Genau. Das ist bei uns ganz genauso. Hier, der Boy hat so ein Arbeitsheft, also für Freizeit quasi, nicht von der Schule, aber so, da kann man so Gedanken sortieren. Da ist so ein Gedankenkarussell gemalt und dann kann man halt da reinschreiben, was einem so durch die Gedanken geht. Und da stand drin, völlig zu erwarten, Süßes, Fußball, was schauen und dann der Name von einem Jungen, mit dem er gerade Beef hat in der Schule. Also es so.
Das kann er schon sagen, dass er Stress mit einem Kerl hat.
Was? Ja, auf jeden Fall.
Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das rauscht noch so ein bisschen auch an den etwas größeren Kindern vorbei. Weil bei uns zum Beispiel, die haben schon, das kriegst du mit, so in den Gesprächen, haben schon auch Kinder, mit denen sie sich mal nicht verstehen, die sie irgendwie geschubst haben, und das sind dann immer die gleichen Kinder und so. Und als außenstehender Erwachsener sagst du so, ey, du hast doch offensichtlich ein Thema mit dem, ne? Der ist doch nie nett zu dir, der Junge. Aber die Kinder, die empfinden das, glaube ich, noch nicht so. Also die würden ja, nicht sagen, den mag ich nicht. Genau, das ist natürlich nicht so verankert. Es gibt noch nicht so dieses, ist mein Freund, ist nicht mein Freund. Es geht gerade los, dass sie Freunde haben, aber noch sind das alles einfach, die sind halt in der Kita.
Ja, und da ist schneller Reset so jeden Morgen. Also es kann dann trotzdem klappen, dass die wieder miteinander spielen. Was ich noch spannend finde, Schusseligkeit ist eine menschliche Eigenschaft, so wie Körpergröße oder Haarfarbe. Das kann dementsprechend super verschieden sein. Und der Einfluss von Erziehung ist nicht allzu groß, sagt der eben schon zitierte Psychologe Andreas Engel, was für mich gleichzeitig eine gute als auch eine schlechte Nachricht ist. Weil einerseits kann man sich ein bisschen locker machen, aber es heißt auch, wenn du ein schusseliges Kind hast, dann ist da nicht allzu viel zu holen. Und ich habe irgendwo mal eine Statistik gesehen, dass der häufigste Streitpunkt in Familien von wo die Kinder schon so jugendlich sind, also so rund um 10, ist halt Ordnung zu Hause. Aufräumen, Dreck, alles, was rumliegt. Also da können wir uns, glaube ich, alle noch auf ein bisschen mehr Chaos und Diskussionen gefasst machen.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, gerade so aufräumen und so, ich habe das Gefühl manchmal, dass da der Stress von den Eltern kommt. Also ich glaube, die Eltern müssen den Weg finden, wie wichtig es ihnen ist, dass das Zimmer von den Kindern aufgeräumt ist, weil es tut ja eigentlich niemandem weh, wenn das Kinderzimmer nicht komplett aufgeräumt ist. Ne? Klar, Dreck, Essen und sowas sollte nicht rumliegen, aber wenn da jetzt Bausteine und Klamotten rumliegen, so what, weißt du? Also irgendwie, so aus meiner Erfahrung, so rückblickend, wie meine Eltern das gehandhabt haben, ich musste auch teilweise einmal die Woche dann das Kinderzimmer aufräumen, putzen und saugen, und meine Mutter hat sich dann Spaß draus gemacht. Ich weiß, es war ein Spaß, aber für mich als Kind war es halt kein Spaß. Sie ist mit so einem weißen Handschuh rumgelaufen und hat halt geguckt, ob ich abgestaubt habe, weißt
echt?
Du? Und auch wenn es ein Spaß war, wenn ich nicht abgestaubt habe, gab es Stress. Und war das nötig? Also muss man sich als Eltern diesen Stress geben? Wahrscheinlich eher nicht, weil du weißt ja, dass das kommen wird. Weißt du, also in dem Moment, wo du dieses Fass aufräumen, aufmachst, weißt du, es wird Stress geben. Das sage ich natürlich jetzt, wo ich noch nicht das große Thema habe. Und ich hoffe, ich erinnere mich dran in 5 Jahren, wenn es dann akut wird. Aber eigentlich müsste man da ein bisschen lockerer dran gehen. Ihr könnt mich gerne blamen, ne? wenn ihr sagt, es gibt da total die pädagogischen Gründe, die Kinder müssen das lernen, so wie beim Militär. Viele sagen doch so, bei der Bundeswehr, da habe ich gelernt, wie man richtig ein Bett bezieht. So, ja, ich sage halt, mir ist scheißegal, wie mein Bett bezogen ist, weißt du? Ob da jetzt ein so ein kleiner Hubbel einmal quer drüber geht, ist mir doch egal, ey.
Ich weiß noch, als wir früher bei so einem Basketball-Trainingslager waren, bin ja oft am Wochenende dann mit meiner Mannschaft irgendwo eingeschlossen worden. Nein, so war es. Ich hatte da Bock drauf, aber mit der Auswahl von Rheinland-Pfalz,
halt
es war halt
guten,
irgendwie so ein Team.
Mit den Besten der Besten. Die Größten.
Ja, ich hätte zum Rumreden können, das wollte ich ja eigentlich machen, weil mir das nicht wichtig ist, aber das erklärt, warum wir immer mit derselben Crew von 16 Leuten in Rheinland-Pfalz in irgendwelchen Jugendherbergen und Sporthallen waren. Mal in Trier, mal in Koblenz, mal in Speyer, was weiß ich. Und da gab's Leute, die waren nicht in der Lage, ihr Bett zu beziehen. Das musste man am Anfang selber machen. Also so war halt einfach nur die Bettwäsche draufgelegen. Oder sie hatten keinen Bock drauf, kann natürlich auch sein. Und dann habe ich ein, zwei Mal mit einem den Deal gefunden. Er hat mich gefragt, machst du das für mich? Und ich so, was kriege ich denn dafür? Und dann habe ich immer so ein Fastfood-Menü bezahlt bekommen von ihm. Und da habe ich gedacht, das tut mir jetzt nicht weh, ehrlich gesagt. Also, wenn ich dafür bezahlt werde, also macht mir auch keinen Spaß, das Bett zu beziehen. Aber wenn er so wenig Bock hat, dass er mir, keine Ahnung, was hat damals ein Menü gekostet, 9 Euro springen lässt, dann geht es in Ordnung.
Was hältst du? Witzig. Ich finde es gerade so spannend, weil letztens hat jemand erzählt, er bezahlt das Kind fürs Aufräumen. Er ist der Meinung, Leistung muss belohnt werden. Und das ist ja eine Leistung, das Zimmer aufzuräumen, auch wenn es das eigene Kinderzimmer ist. Und dann kriegt das Kind halt irgendwie 50 Cent, also nichts Dramatisches, ja. Und das Kind ist, keine Ahnung, 5 oder sowas, ja. Sprich, er bezahlt das Kind aber natürlich trotzdem fürs Aufräumen. Am Ende räumt das Kind auf für die Bezahlung und ist dann happy, weil sich ein Eis kauft. Und er sagt, ganz ehrlich, so lernt das Kind sparen, weil mit 2 mal aufräumen kann das Kind sich eine Kugel Eis kaufen. Naja, bei 50 Cent nicht. Mittlerweile kostet ja ein Eis 2 Euro. Aber vom Prinzip her weißt du, was ich meine, ne? Und ja, er würde ja das Geld für das Eis so oder so ausgeben. Nur sie haben halt weniger Krach daheim, weil er das Kind halt fürs Aufräumen bezahlt.
Das finde ich super spannend, die Diskussion. Soweit sind wir auch noch nicht. Also, dass wir, der Boy kriegt ein bisschen Taschengeld, unabhängig von der Leistung. Aber da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Und ich habe mal so einen Vater gesehen, der sagt, Achtung, viele geben ihren Kindern Geld für so alltägliche Haushaltsaufgaben. Er würde das nicht machen, weil das macht die Kinder zu so Lohnarbeitern quasi. Also auch so langfristig gesehen, du kriegst für normale Tätigkeiten Kohle. Ja. Und er sagt, er gibt seinen Kindern Geld, wenn sie was Neues gelernt haben, also wenn sie sozusagen einen neuen Skill freigeschaltet haben und was können. Und den Gedanken fand ich erstmal cool. Dann habe ich das gemacht am Frühstückstisch, war so ein Malbuch gelegen. Und dann habe ich zum Boy gesagt, guck mal, wenn du das jetzt schaffst, auszumalen, ohne über die Ränder zu kritzeln, dann kriegst du von mir 1 Euro. Und er hat sich konzentriert wie noch nie. Es war wirklich schwer für ihn zu dem Zeitpunkt.
Nicht
und war halt heiß darauf, hat den Euro verdient und meine Frau so von hinten, weiß ich jetzt nicht, ob das
weiß
gut geht am Ende. Und dann was kann ich noch machen? Darf ich das nächste Bild auch noch ausmalen? Kriege ich dann auch wieder 1 Euro dafür? Und ich bin dann so zurückgerudert, weil die Dosis ist ja dann die Frage. Also für was das Schwierigere? Darf das 12-mal am Tag sein? Haben wir dann also direkt schnell wieder fallen lassen. Aber ja, da ich glaube, da muss jeder einen Weg für sich finden, das Kind mit einzubeziehen, ohne sich selber zu krass reinzusteigern.
Ja, spannend. Theoretisch natürlich genau der richtige Gedanke, dass du die Kinder nicht dafür bezahlst, dass sie was ganz Normales machen, weil es gibt ja Dinge, die sollten sie aus einer intrinsischen Motivation heraus machen.
Ja, aber ich glaube, da werden wir auch noch an Grenzen stoßen. Also, wir sind hier eine Familie, jeder muss seinen Teil beitragen. Warum hast du noch nicht die Wäsche gewaschen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird einfach so oder so noch Diskussionen geben. Oder habt ihr die ultimativen Tipps? Also wirklich mal, meldet euch ans Brophone. Habt ihr eine Lösung gefunden, die jetzt nicht nur für einmal, sondern sagen wir mal für mehrere Monate schon funktioniert? Dann leitet uns die gerne weiter. Was kann man denn tun, wenn so Verpeilungen sich stark häufen oder offenbar häufiger sind als bei gleichaltrigen Kindern? Wir sind wieder im Factsheet. Nicht bestrafen, sagt der Experte, wohl aber die Kinder einbeziehen bei der Suche nach Dingen. Also wir sollten eben nicht gucken, dass wir als Eltern das immer alles für die Kinder klären. Sagt sich so einfach, ist es aber nicht. Mache ich auch häufig, ja, dass ich immer noch mitgucke, ja, mit Regel und so weiter. Aber wenn zum Beispiel das Kind immer noch jeden Tag die Frühstücksdose vergisst, dann sollte wahrscheinlich irgendwann der Zeitpunkt sein, wo man das nicht mehr in der Pause vorbeibringt, damit der oder die Kleine nicht verhungert, sondern dann muss es vielleicht auch mal einen Tag geben, wo es dann halt nicht funktioniert, weil solche Erlebnisse und Fehler wichtig sind.
Ja, fühle ich.
Und ansonsten hilft es auch, ein gutes Vorbild zu sein. Du kannst nicht selber wie ein Messi leben und von deinem Kind erwarten, dass es das sauberste Kinderzimmer hat. Ja, das ist eigentlich auch logisch, weil die Kinder sich doch so ein Verhalten natürlich oft abgucken von den Eltern.
Ja, aber wenn es ja dann eine Eigenschaft ist, die du nicht verändern kannst, das nehme ich jetzt auch so.
Ja. Und hier kommen noch ein paar mehr Tipps, wie man Kindern helfen kann, damit das Schusseln gar nicht so oft erst passiert. Zum Beispiel Sachen beschriften. Also klingt jetzt wie ein No-Brainer, aber dass halt auf den Stiften, Klamotten, Spielsachen und so der Name draufsteht, weil die Kinder wissen ja auch manchmal nicht, ist es jetzt meins oder von meinem Freund. Und das hilft zum Beispiel auch in der Fundkiste, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, in Kita oder Schule sein eigenes Zeug da wieder rauszusortieren. Oft haben ja auch Kinder ähnliche Klamotten wie andere. Der Boy hat schon, glaube ich, 4 oder 5 Mützen verloren, seit er in der Schule ist. Ein paar davon haben wir wieder zurückbekommen. Aber es klappt besser mittlerweile, dass er auch die Sachen dann immer in den Ranzen macht. Dann gucken, dass die Hosentaschen und Jacken geschlossen werden können. Also so diese Chinos mit so schrägen Taschen sind ja eigentlich der Horror. Wenn man sich nur einigermaßen hinkniet oder setzt, fallen halt auch so kleine Sachen schon raus. Und ansonsten das Kind halt mit einbeziehen bei der Suche, also zum Beispiel auch mal eine WhatsApp schicken in die Fußballgruppe, hat jemand meine Trinkflasche gesehen, ich glaube, ich habe die vergessen, dass man eben mitbekommt, was dazugehört, die Sachen auch wiederzufinden.
Wer soll die WhatsApp schreiben?
Ja, man kann zum Beispiel eine Sprachnachricht mit dem Kind verfassen, wenn es jetzt so eine, wenn es jetzt das Fußballteam ist oder keine Ahnung, man hat so eine Nachbarschaftsgruppe und war gemeinsam auf dem Spielplatz, dann kann man da ja auch mal eine Sprachnachricht das Kind reinschicken lassen und sagen, ich habe meine Trinkflasche verloren. Okay. Hat die jemand von euch
aber
gesehen?
Das ist dann eher für größere Kinder, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich meinen Jungs sage, mit 4 schickt man eine Sprachnachricht, dass wir die niemals geschissen kriegen.
Ja, 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 schon eher.
Aber wir müssen nochmal über diese Fundkiste reden in der Kita. Alter, wir haben auch so eine Fundkiste in der Kita und ich. Mhm. Also, dass Dinge verloren gehen, dass Kinder Dinge verschludern oder so, dass sie draußen spielen und so und vergessen ihren Pulli wieder in ihre Box an der Garderobe zu hängen, gar kein Thema. Aber dass da teilweise in dieser Fundkiste Sachen drin sind, wo ich so denke, vermisst ihr das nicht? Bei uns ist in der Fundkiste seit ewigen Zeiten ein Schuh drin. Einer. Und ich denke mir so, das Kind hat doch nicht mehrere Paar Schuhe in der Kita. Also ist das dann mit einem Schuh nach Hause gelaufen und danach haben die Eltern gesagt so, naja, das ist halt jetzt weg, ne? So, hä? Wie, der ist ewig schon da drin.
Das kann ja passieren, wenn die zum Beispiel gerade an dem Tag die Gummistiefel anhatten und dann damit nach Hause gelaufen
guter
sind.
Punkt.
Kann ja durchaus passieren. Ich will aber die Gummistiefel anbehalten. Also mit einem Schuh und einem Socke läuft wahrscheinlich keiner raus. Und dann gibt's ja oft verschiedene Möglichkeiten, wo das Ganze gefunden wird. Trotzdem verstehe ich auch nicht, warum die Sachen dort teilweise halt dann ein Jahr drin liegen. Das ist ja jetzt nicht so schwer, da reinzugucken in die Kiste. Macht auch wenig Bock, da rumzuwühlen. Aber ich glaube, wenn man das häufiger machen würde, würde man auch eher was wiederfinden. Ich glaube, vielen Erwachsenen, auch mir selber, ich will da gar nicht über andere reden, macht's auch nicht großartig Spaß zu suchen. Nee. Ich hasse das, ehrlich gesagt.
Vor allem die Boxen sind ja super voll. Ja. Da sind ja nicht zwei Sachen drin, sondern das ist ja eine richtig große Kiste bei uns, die bis oben hin voll ist. Sprich, wenn du da drin wühlst, dann musst du Sachen rausholen, weil du gar nicht an den Boden kommst. Das ist wirklich doof.
Ja, man, es müsste so ein offener Drahtkorb sein, wo du mit einer ganzen Hand durchgehen kannst. Also so wie zum Beispiel im Sportgeschäft, wo die Bälle oder Fußbälle gestapelt sind, sodass du mit so einem Gummi, das ein bisschen weiten kannst und dann auch einen Ball von weiter unten rausziehen kannst. Da, so. Lifehack, liebe Kitas.
Ja, weiß jetzt nicht, ob die Kitas gucken müssen, dass sie es noch besser machen, dass man da die Sachen sich anguckt. Also am allereinfachsten wäre, wenn überall ein Namensschild drin wäre und man es direkt zuordnen kann.
Ja.
So, das heißt, wir nehmen mit Namensschilder. Wir haben Namensschilder. Habt ihr Namensschilder für die Klamotten von euren Kindern?
Ja, auf jeden Fall. Aber die sind auch schnell leer und die Phase, wo dann nachbestellt werden muss, kann es auch mal passieren, dass eben nicht nachgeklebt wird oder nachgenäht.
Ja. Also hier auf diesem Podcast sind unsere Namen drauf, Leon Fröhlich und Nick Lessig. Nur falls ihr vergessen habt, wer wir sind. Wir kommen zum Ende. Ich werde mich jetzt kurz ein bisschen ausruhen und mal gucken, bis dann die Betäubung nachlässt. Ich merke schon, mein Ohr ist frei. Ich habe eben reingepiekt und mein Ohr ist wieder da. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich gar nicht mehr lachen. Also schön, dass wir noch ein, zwei Lacher hier hatten. So kleine. Oh, jetzt merke ich es. Alter, schön, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich wirklich.
Ja, stark, dass du durchgezogen hast. Hat mich gefreut, dass wir drüber gesprochen haben. Verpeilt bitte nicht, den Podcast zu bewerten oder mit anderen zu teilen. Das würde uns äußerst freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Peace out.
Haut rein.
Unser Podcast-Tipp dieses Mal für euch ist der Wissenspodcast Quarks Daily. Der gibt Antworten auf ganz unterschiedliche Fragen. Sind Zoos in Ordnung? Was machen Beauty-Filter mit uns? Geburt per Kaiserschnitt oder ganz natürlich? Oder auch ist Homeoffice oder das Büro besser für mich?
Unser Podcast-Tipp Quarks Daily hilft dir, dich zu orientieren und beantwortet deine Fragen immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, den passenden Link dazu. Natürlich wie immer auch nochmal in den Shownotes.
Deep Romance Daddies.